dem Essen kriegst du dann Dusch, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Herzlich willkommen zur 249. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Kedi.
Und mein Name ist Michael.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen. Jede Woche verkosten wir einen Wein, dabei weiß der eine nie, was die andere mitbringt oder umgekehrt. Und du weißt sicher noch, was wir letzte Woche für einen Wein verkostet haben.
Oh ja, es war uns ja eine sehr große Ehre, den lieben Philipp Wittmann bei uns im Studio zu haben.
Yes.
Und verkostet haben wir Riesling, logischerweise. Ich meine, wann Wittmann, dann Riesling.
Macht schon Sinn.
Und zwar Kirchspiel 2020.
Herrlich.
Bissl angreift. Mega Wein.
Es war ja also großartig.
Richtig, richtig schön.
Also der Wein selber war großartig und es war absolut witzig, dass der Philipp selber diesen Wein ja geschickt hat vor Wochen.
Ja.
Niemand wirklich gewusst hat, was er da jetzt eingepackt hat und dann mit uns mitverkosten hat können quasi. Es war wirklich, wirklich super. Er hat natürlich das Ganze genagelt.
Ja, gut.
Keine Überraschung. Am Schluss kennt er seine Weine halt doch sehr, sehr gut.
Aber es ist ja nicht so einfach, wenn du als Winzer deinen eigenen Wein blind kriegst. Ne?
Also. So ist es. Aber es war richtig, richtig schön einfach. Also das ist richtig gut dargestanden. Yes. Das war so, laut Philipp, entweder das erste oder vielleicht sogar schon das zweite jugendliche Trinkfenster. Ja. Und das war genau da drin. Herrlich.
Yes.
Kirchspiel 2020.
Optimal.
Gibt es übrigens aktuell noch immer bei Trinkreif, aber nicht mehr viel davon. Also
ja, viel ist da nicht da.
Falls was holen wollt.
Da ist das noch ein bisschen verfügbar, richtig.
Yes.
Und ich meine, Philipps Geschichte, es war halt auch super schön, das einmal zu hören, wirklich in der Gesamtheit, wie das geht, dass du von einem spannenden Betrieb, sage ich jetzt mal, in einem doch verschlafenen Rheinhessen damals, einfach dann eins der wichtigsten Weingüter Deutschlands aufbaust.
Ja.
Wie das dazu gekommen ist, warum er so früher auch schon in dem Weingut die Fäden in der Hand gehalten hat und auch dürfen hat. Und das war einfach super interessant, finde ich, zu hören, was das alles für Schwierigkeiten, Challenges mit sich gebracht hat und was auch für coole Geschichten da einfach rausgekommen sind. Ne?
Ja, und was für eine große Rolle die Neugierde einfach spielt.
Ja.
Weil gefühlt war es bei ihm sehr viel von diesem, ich will jetzt wissen, wie das geht und ich frage die leider einfach, wie das geht.
Und ich setze mir einfach einmal einen Tag hin und höre dann nur zu.
Und dann aber auch ganz viel Offenheit von der anderen Seite, von den Großen, die halt damals, wie der Philipp angefangen hat, wirklich sich intensiv mit den ganzen Themen zu beschäftigen, gesagt haben, gar kein Problem, komm zu mir, ich erkläre dir das einmal einen Tag lang. Mhm. Super.
Und halt natürlich Offenheit am Betrieb daheim. Ne?
Ja,
die haben
das auch.
Sehr, sehr früh biologische Bewirtschaftung schon gemacht, schon vor seinem Einstieg. Ne? Mhm. Also das ist richtig spannend. Und dann auch zu sagen, ja passt, wie er dann mit seinen 20 gekommen ist, mehr oder weniger, und gleich mal alles umreißen wollte, auch ihm mehr oder weniger die Schlüssel in die Hand zu geben und sagen, ja passt, mach halt einmal, probier halt einmal.
Er hat den Raum halt lassen.
Ja, voll.
Einmal alles zu ändern und dann drauf zu kommen, war gar nicht so blöd, wie der Papa und die Mama das gemacht haben.
Ich meine, fairerweise, er hat es auch schnell gecheckt, dass das vielleicht doch gescheiter war, wie es vorher
war. Maximaler Jahrgang war es, den er braucht hat, um zu sehen, okay, eigentlich, ich war das ja ganz gescheit vorher.
So ist es.
Aber am besten, ihr hört euch das selber an, es ist schon sehr, sehr cool, da den Winzer selber drüber reden zu sehen. Und jetzt, Michi, nächster Wein von dir.
Nächster Wein von mir, jawohl.
Und es ist ein wunderschönes Bernsteinfarben, sage ich da jetzt einfach mal dazu, weil es ist so richtig tief golden und es hat schon so einen Bernsteinstich, einen ganz, ganz, ganz klaren. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, in welche Richtung das gehen wird. Schauen wir mal.
Das kann immer in ein paar gehen, wenn das so daherkommt. Ja.
So ist es. Es ist in den kleinen, anzwickten Salto Balances, die wir so lieben.
Richtig. Hat sich auch für diesen Wein wieder als die richtige Wahl herausgestellt.
Glaube ich, ja ganz genau. Der ist schon in der Nase super, super, super expressiv.
Ja, voll. Kommt da gleich mal richtig.
Nämlich also richtig floral. Du hast da so richtig florale Noten, die als Top kommen.
Ja, finde ich sehr schön.
Und dann kommt direkt danach aber Mostapfel. Und der
Mostapfel
schiebt nachher.
Voll. Das ist da so ein bisschen eine Reduktion drinnen, finde ich.
Und mit diesem Mostapfel mit kommt dann natürlich also ein bisschen Earthiness einerseits und eine richtig schöne Würzigkeit.
Voll.
Und in dieser Würzigkeit findest du dann also ein bisschen diese Reduktionswürze drinnen. Das sind wir jetzt aber nicht beim Popcorn, sondern wir sind wirklich bei den Kräutern.
Richtig, diese kräutrige Reduktion, das ist jetzt schon ein bisschen offen. Ganz am Anfang hat es fast noch mehr von dieser Reduktion. Das geht dann schon ein bisschen zurück.
Mhm. Ein bisschen flüchtiger haben wir dann natürlich
auch. Ja, einen kleinen dicken, aber jetzt auch nichts, was jetzt da vorher reinspringt. Aber ich finde dieses Florale so richtig, diese Gänseblümchen in der Mitte, das Gelbe quasi, so, weißt du,
ja,
was meinst du?
Also, dieses Dotterblumige.
Dotterblume,
exakt. Also das macht voll Sinn in meinem Kopf, dieses ganze Gelbe da zusammen zu basteln.
Natürlich
zu
auch mit dem Apfelding und so.
Ja, ganz genau, zu einem großen Geruchsbild eigentlich.
Voll.
Cool. Und fast so ein bisschen was Staubiges darunter.
Ja,
spannend.
Voll.
Auf jeden Fall mal was, wo ich jetzt sehr gespannt bin, wie das am Gaumen daherkommt. Im Prinzip das, was die Nase sagt.
Ja, ich finde, das ist sehr harmonisch zu dieser Nase.
hinten noch fast, fast was Eisenhaltiges. Mhm.
Voll. Also das zieht dann hinten raus so an, aber nicht über die Säure, sondern vielmehr über diese Würze.
Mhm. Fast wie wenn es so einen Schliff hätte am Schluss.
Ja, die immer heller wird, finde ich, da nach hinten raus.
Auch. Ich war jetzt auch gespannt, wie viel Tannin das haben wird. Das hat ein bisschen was, aber nicht arg. Mhm. Ganz, ganz zart nur.
Ganz richtig, weil die Farbe suggeriert ja schon mal, dass da vielleicht auch mehr dahinter sein kann, was Tannin angeht. Aber das hat einen feinen Gerbstoff, der absolut nicht im Vordergrund steht. Auch.
Das ist sehr fein gearbeitet.
Sehr saftig, finde ich auch.
Mhm. Aber nicht überbordend. Es hat von nichts irgendwas Überbordendes. Mhm. Also das ist sehr schön balanciert, finde ich. Es hat den schönen Gerbstoff, den ich haben will, zum Abschluss, zur Abrundung. Das ist aber sehr, sehr sanft alles.
Ja.
Also auch der Gerbstoff selber ganz, ganz, ganz rund, ganz weich.
Ja.
Auch keine überbordende Säure in irgendeiner Form.
Nein, das hat
schon genug, damit das rinnt. Aber nicht mehr als das. Es hat eine richtig schöne, so eine abfüllige Saftigkeit da drinnen. Ist eh zu erwarten von der Nase, aber es macht schon Sinn. Es macht da auf mit diesem floralen Thema, finde ich.
Ja.
Sehr, sehr, sehr schön. Und es kommt am Schluss dann wieder, gemeinsam mit so diesem kleinen Eisenkick, der da hinten dran kommt. Das ist eigentlich eine spannende Kombination. Von der Reduktivität habe ich am Gaumen gar nicht so viel.
Nein, das ist am Gaumen wirklich weg. Also deswegen passt da, finde ich, dass das in der Flasche, wenn du es direkt aufmachst, so ein bisschen eine Reduktion hat und die dann auch sich eingliedert und weniger wird und am Gaumen das halt auch nicht das präsente Thema ist. Weil sonst ist es immer komisch, finde ich, wenn das in der Nase sich die Reduktion schon zurückzieht und am Gaumen ist das noch voll reduktiv, dann ist das immer so für den Kopf schwierig zu verarbeiten.
Mhm.
Aber halt hinten raus dann immer weiter diese Würze.
Mhm. Das ist am Gaumen auch wirklich sofort da.
Ja.
Das braucht nicht. Das kickt eigentlich sofort.
Ja.
Und hat dann, wie schon gesagt, nach hinten raus so ein bisschen Abrundung.
Mhm.
Sehr, sehr, sehr nett zu trinken. Es ist super charming eigentlich, das
voll,
Ganze.
Voll.
Also richtig,
sehr zugänglich.
Richtig zugänglich und auch jetzt optimal zu trinken.
Ja.
Das ist schön. Wie lange war es offen, hast du gesagt?
Bis jetzt seit 2-3 Stunden jetzt offen.
Halt.
Aber nicht in der Karaffe, sondern wirklich nur Flasche offen.
Ja.
Dann kurz nochmal jetzt eine Viertelstunde in der Karaffe oder so, nur damit sie sich nochmal ein bisschen beruhigen kann.
Ja.
Aber das kannst du auch direkt aus der Flasche sofort trinken, weil das steht auch sofort so da.
Schön.
Hat einfach nur noch mal ein bisschen einen dicken mehr von dieser Reduktion.
Mhm.
Das ist einfach, finde ich, ein bisschen eine stilistische Sache, was einem halt da mehr taugt, wenn man dieses Reduktive haben will, dann direkt aus der Flasche. Und wenn man sagt, okay, man will das ein bisschen mehr in der Balance, dann schmeiß ich in eine Karaffe kurz, aber braucht nicht viel.
Ja, super. So, also ein bisschen dieses Holzthema hinten dran. Mhm. Merkt man halt auch, so ein bisschen von der Rundung her einerseits und andererseits von der Würzigkeit her, die da hinten bleibt und bleibt lang.
Bleibt lang, ja, ja, voll.
Cool.
Bisschen Essen hätte ich gern dazu, also ich finde es schon ein Speisenwein.
Würde schon gut dazu passen, ja.
Also so ein bisschen Jausen und Gämmer würde mir da schon sehr gut dazu gefallen.
Ja, hat eine schöne Reife, ist aber insgesamt trotzdem kühl.
Ja.
Hat auch, wie schon gesagt, keine harten Säurespikes in irgendeiner Richtung gehend oder sowas in der Richtung, hat generell überhaupt gar keine Scharfkantigkeit.
Richtig.
Aber es kommt grundsätzlich einmal relativ leichtfüßig trotzdem entgegen. Also es hat keine Schwere an sich.
Nein.
Es ist trotzdem schon reif. Du hast trotzdem diese schöne Saftigkeit
da
mittendrin. Sehr cool. Einordnungstechnisch nicht ganz einfach.
Das ist korrekt, ja.
Mhm. Ich würde es grundsätzlich einmal in keine ganz, ganz, ganz heiße Ecke stecken. Das ist so das Einzige, was ich einordnen würde jetzt einmal als allererstes. Ja. Aber das kann sowohl aus Österreich kommen, als auch aus Deutschland kommen, als auch von mir aus irgendwas Frankreich kommen. Das ist eigentlich alles möglich für mich.
Das ist natürlich korrekt. Also es braucht ein Gebiet, das vielleicht ein bisschen kühler ist, weil das Jahr vielleicht ein bisschen heißer war, sagen wir mal so.
Mhm.
Aber du hast schon die Länder richtig eingegrenzt, aber wahrscheinlich willst du das dir selbst nochmal eingrenzen und nicht mir auch freigrenzen lassen. Also.
Es hat ganz zu Beginn tatsächlich Frankreich getriggert.
Mhm.
Mhm. Auch von dieser Eleganz, wie das daherkommt und so weiter und so fort. Ich habe nur gerade versucht, das irgendwie sinnvoll dann auf eine Rebsorte und auf eine Region zu begrenzen. Und das ist so ein bisschen das, wo ich mir dann auch denke, das kann aber genauso in Deutschland oder in Österreich wachsen.
Ja.
Was da geht dann wieder aussieht aus dem Ganzen. Aber es triggert tatsächlich Frankreich am Anfang einmal von der Stilistik her, von der Eleganz her, von der ganzen Machart her. Und da halt auch eher kühleres Eck, keine warmes Ecke.
Ja. Das heißt, wo ist dann Frankreich? Also es ist nicht Frankreich, das kann ich dir schon mal verraten.
Mm-hmm.
Aber wohin würdest du das stecken? Oder
du.
Jetzt da gedacht in Richtung vom Stil her, weil das hat ja schon klare Naturwein.
Genau.
Dynamiken.
Und es wäre auch eine von diesen Ecken, in die sie gerne stecken würde, so kühlere Naturweinecken. Ne? Also entweder irgendwer macht das im Jura, das kann ich mir vorstellen. Könnte ich mir vorstellen, der will nicht mehr kann sagen. Da hätte es wahrscheinlich hindauern. Ansonsten, Sauern, dafür ist mir fast ein bisschen zu warm im Kern. Aber ja, so diese ganzen Ecken da, in die Loire kann ich es nicht stecken, weil ich weiß nicht wieso.
Ja, nein, dafür hat es dann trotzdem zu wenig Säure. Wenn das noch voller Säure hätte, dann könnte ich mir Schänen vorstellen.
Ja, genau. Aber das hat es halt einfach nicht. Also das ist auch sehr, es passt einfach nicht zum Schänen grundsätzlich. Aber das heißt, wir sind in Österreich oder in Deutschland. Wie schon gesagt, da kann ich mir beide sehr, sehr gut vorstellen. Wir brauchen eine Winzerin, einen Winzer, der dem ganzen Naturweinthema sehr offen ist, der aber sauber als fuck arbeitet und das Ganze sehr, sehr balanciert hinkriegt. Eben mit diesem Ticken flüchtiger, die aber einfach Dimension gibt in dem Fall. Und jetzt müsste ich eigentlich nur überlegen, wen haben wir denn noch nicht gehabt?
Glaube ich, ist der falsche Weg.
Ah, wirklich?
Ja. Weil ich glaube nicht, dass du das Weingut irgendwie im Schirm hast.
Jetzt bin ich gespannt.
Also ich bin mir nicht einmal sicher, ob du jemals davon gehört hast.
Echt? Ja. Und wir sind aber trotzdem in Österreich oder Deutschland. Wir sind wahrscheinlich in Deutschland.
Österreich.
Aber wir sind in Österreich und ich habe trotzdem nicht von dem Weingut gehört.
Glaube ich zumindest, ja.
Spannend. Was kann das sein?
Und wir sind sehr... Ja, rede mal selber weiter, aber wir sind zumindest...
Nein, den Satz musst du fertig sagen.
Ganz gut dabei, was die örtliche... Dimension betrifft, sagen wir mal so.
Wir sind gut dabei, was die örtliche Dimension betrifft. Das heißt was? Ist es Wien oder was?
Es ist Wien.
Wirklich? Ja. Wer kann das denn sein in Wien? Na, das glaube ich, musst du mal erzählen.
Sehr gut. Wir sind, wie ich meinen Satz ursprünglich anfangen wollte und mir jetzt selber eigentlich geschossen habe, wir sind in einer Weinregion, die wir schon sehr lange nicht mehr im Podcast gehabt haben.
Stimmt wirklich, ja.
Es geht um Wien. Es geht aber heute insgesamt nicht nur um Wien, nicht nur um Österreich. Wir werden gedanklich in ein Land reisen, in dem wir mit dem Podcast noch gar nicht waren, obwohl es dort auch sehr viel Wein gibt. Und wir werden auch noch mit Bier in Salzburg starten.
Okay, sehr gut.
Aber dazu im Laufe der Folge mehr. Wir sind Luftlinie ganze 5,5 Kilometer entfernt von unserem Standort hier. Also grad wir auf, sitzen im 9. Bezirk in Wien.
Das heißt, wir fahren gerade auf in 19. oder was?
Wir fahren gerade auf in 19. Genau. Aber nicht am Nussberg, aber dazu auch noch später mehr. Wien ist ja eine der wenigen Großstädte, wo es wirklich Wein innerhalb der Stadtgrenze gibt. Also wir sind innerhalb der Stadtgrenze. Wir haben schon sehr lang nichts mehr von Wien im Podcast gehabt.
Das stimmt. Es gibt da nicht so viele WinzerInnen in Wien, einfach weil es halt trotzdem eine Stadt ist mit Weinbau. Aber es gibt durchaus einige.
Es gibt einige. Es gibt halt auch, finde ich, nicht so viele, die wirklich spannende Sachen machen.
Genau. Also es gibt sehr viele klassische WinzerInnen.
Ja. Und die meistens auch eher in dem sehr klassischen Eck sitzen und halt
sich wenig bewegen.
Grundsätzlich gute Qualität abliefern, aber jetzt nicht Spitzenqualität. Also da gibt es halt nicht viel, die da dann noch reinfallen.
Ja, und dann nicht so viel Bewegung grundsätzlich. Ja,
korrekt. Auch das werden wir später noch ein bisschen diskutieren. Wir haben in den Folgen 55 und 87 zu Heischern Neumann und Fuchs Steinklammer jeweils, also Frühwerk, über zwei renommierte Wiener Weinbaubetriebe geredet. Heute wird das alles anders. Im Glasl haben wir nicht gemischten Satz, wie man jetzt vielleicht glauben könnte, weil wir ja in Wien sind und wir haben ja in unseren beiden Folgen tatsächlich, auch wenn es unübliche Weine waren, zweimal gemischten Satz gehabt.
Ja.
Das ist tatsächlich reinsortig und zwar ist das reinsortig Grüner Veltliner.
Wirklich?
Yes.
Sehr schön.
Reinsortig Grüner Veltliner und zwar ist es der Grüner Veltliner Contact 2024. Von der Finca Obscura.
Ja, noch nie gehört. Ah, sehr stimmt gut. Nicht. Finca Obscura, der Name tatsächlich, aber natürlich noch nie im Glasl gehabt.
Sehr gut, sehr gut. Also ich habe die Frage, hast du schon mal da was davon gehört, tatsächlich noch einmal ausformuliert eigentlich, weil man dachte, du hast wahrscheinlich gar nichts davon gehört. Immerhin zumindest.
Es war noch nicht auf der Liste, aber der Name ist schon einmal gefallen. Gut. Ja.
Ich habe tatsächlich zwei Tipps gekriegt, einerseits von der lieben Julia und andererseits vom lieben Paul.
Sehr gut.
Und haben wir dann beim zweiten Tipp gedacht, jetzt muss ich mir das wirklich einmal anschauen.
Ja.
Und es war es auf jeden Fall wert, wie du siehst, was da im Glasl ist. Die Geschichte der Finca Obscura beginnt, wie vorher schon angeteasert, nicht in Wien und nicht mit Wein, sondern tatsächlich in Salzburg und bei Bier. Ja. Dort wächst nämlich der Lukas, eine Hälfte der Finca Obscura, auf, also in Salzburg. Und in Salzburg trinkst du halt jetzt einmal per se keinen Wein. Das Weinthema ist dann nicht so präsent wie jetzt in Wien zum Beispiel, weil halt im Wein rundum Salzburg kein Wein, totale Bierstadt, viel mehr in diesem Bayerischen drinnen. Bier ist halt das Thema. Und der Lukas hat gesagt, ja, Wein war null relevant für ihn als Kind dort aufwachsend. Er ist dann ins Gymnasium gegangen, ganz klassisch, und ist dann mit 18 über die Filmakademie nach Barcelona gegangen.
Mhm.
Die Möglichkeit gehabt, nach Barcelona zu gehen und dort Regie zu studieren. Also hat er gesagt, ja passt, let's go, das machen wir. War zuerst in Barcelona, ist dann weitergegangen nach Buenos Aires. Und hat
Argentinien.
Richtig, Argentinien, hat über 13 Jahre lang dort gelebt und hat sich international als Standing aufgebaut als Regisseur und Filmproduzent dort. Also seine Filme.
Jetzt weiß ich, wieso der Name Finca Oscura ist.
Ja, genau, auf das kommen wir natürlich auch nochmal, aber du kannst das schon denken, ich habe dann auch später dazu geschrieben, du wirst das schon verstehen.
Ja.
Haben sich ein bisschen mit dem Film- und Fotografie-Thema beschäftigt und ein bisschen dem spanischen Freund, dann geht sich das schon aus und weiß man schon, wo das herkommt. Deswegen finde ich auch sehr, sehr guter Name insgesamt.
Extrem gut.
Aber auch dazu später noch mehr jedenfalls. 13 Jahre lang in Buenos Aires, hat sich dort richtig super Karriere aufgebaut. Also seine Filme sind auf die verschiedensten Festivals weltweit zu sehen immer wieder. Er hat 2017 zum Beispiel auch für den Film Die Liebhaberin den großen Diagonale-Preis als bester Spielfilm gekriegt. Nur damit man ein bisschen einordnen kann, in welcher Dimension, also richtig Standing, aber halt auch schon sehr in diesem eher künstlerischen Thema drinnen. Und in Argentinien lernt er auch seine Partnerin und die zweite Hälfte der Finca Obscura kennen, die Shael. Und die Shael, ich habe mit beiden im Vorfeld einen kleinen Zoom-Call gemacht, sitzen zwar in Wien, aber Zoom ist halt dann doch schneller und einfacher.
Sie ist halt praktisch.
Und die Shael hat erzählt, sie ist in Argentinien aufgewachsen und ihre Großeltern sind aus der Provinz San Juan. Das ist direkt nördlich von Mendoza. Also auch Vollgas Weinregion. Ich finde, Mendoza kennt man vom Namen her nochmal ein bisschen mehr.
Ja.
San Juan ist tatsächlich die zweitgrößte. Also Mendoza, größte Weinregion des Landes und San Juan die zweitgrößte. Und sie ist quasi als Kind wirklich direkt im Wein aufgewachsen, war da voll dabei. Rundherum Weingärten. Ihr Urgroßvater hat auch selber noch Wein gemacht in seiner Finca mit der ganzen Familie. Und natürlich auch für die ganze Familie. Also ganz klassischer Eigenbedarfsweinbau halt, wie das ja früher in vielen Weinregionen der Welt so üblich war. Wine made by the family for the family, hat die Shael selber gesagt. Und sie hat diese sehr ursprüngliche Weinbereitung damals natürlich so ein bisschen mitgekriegt, also mit die Viers eingemischt worden und so. Als kleines Kind hat sie das aber miterlebt, das heißt aktiv kann sie jetzt nicht wirklich daran erinnern. Ne? Also sie war dabei, sie war da das Kind drinnen, aber das sind eher Geschichten, die sie dann über ihre Großmutter, mit der sie sehr viel Kontakt hat und sehr viel telefoniert, die hat das immer wieder erzählt und immer wieder erzählt, wie das damals so war. Und es war halt trotzdem ihr erster Berührungspunkt mit Wein quasi. Ne? Diese ersten Lesen, das war immer ein Festl. Die Großmutter erzählt ihr das immer wieder, wie das war damals, diese Lesefeste, wo halt die ganze Familie natürlich dabei war. Und da ist halt einfach gefeiert worden. In Argentinien ist Wein halt schon einfach ein Riesenthema.
Ja.
Und ganz speziell natürlich in die Weinregionen, aber auch generell dieses Grillen, dieses Asado-Thema quasi mit Wein, da gehört Wein einfach dazu. Das ist einfach ein soziales Bindemittel, diese Veranstaltungen, diese Grillabende, wo die ganze Familie, und damit meint man natürlich sehr, sehr viel Leute, weil das ist nicht nur Familie, wie man das bei uns vielleicht definieren würde, sondern da ist quasi das ganze Dorf oder der ganze Freundeskreis da. Und da ist Wein halt ein Riesenthema drinnen. Die Urgroßeltern von der Shael waren aber die letzte Generation ihrer Familie, die wirklich selber Wein gemacht haben. Die Großmutter ist dann in die Stadt gezogen und auch ihre Eltern haben andere Berufe ausgeübt, waren nie im Weinthema drinnen. Und das Weinthema hört quasi mit den Urgroßeltern irgendwie auf in der Familie. Der Lukas hat erzählt, dass er in seiner Zeit in Argentinien, noch bevor er die Shael kennengelernt hat, auch schon so ein bisschen mit Wein in Berührung gekommen ist, weil es einfach so Thema ist.
Ja, okay.
Er hat gesagt, ja, du fährst halt dann einfach in die Weinregionen mal raus, fährst halt mal nach Mendoza, schaust dir das mal an, halt dieses klassische Tagesausflugsding quasi, so wie du von uns halt in Wachau fährst und dich jetzt auch nicht näher dann mit dem Weinthema beschäftigst in der Tiefe, sondern halt einfach ein gutes Glas Wein trinkst.
Aber wie du halt trotzdem, sobald du zum Beispiel jetzt in Wien wohnst, einfach viel näher dran bist an dem Ganzen. Ja,
genau.
Viel mehr Berührungspunkte,
richtig.
Klar.
Also du hast halt einfach ein bisschen dieses Kulturerlebnis Wein, dieses touristische, kriegst halt und das hat er schon auch mitgekriegt in Argentinien, hat er gesagt, und das hat ihm schon ertaugt. Aber halt natürlich nichts in Richtung professionell verkosten oder irgendwie in Richtung selber was mit Wein tun. Beim letzten Projekt, das der Lukas in Argentinien gemacht hat, hat er dann die Shael kennengelernt. Es war tatsächlich der Film, also die Liebhaberin, dieser Film, der dann so groß geworden ist. Die Shael hat da selber schon in der Filmindustrie gearbeitet, als Produzentin, als Drehbuchautorin und so weiter und so fort. Und der Film hat dann eben bei der Diagonale in Graz unter anderem gewonnen und war eben sehr erfolgreich. Mhm. Und sie sind dann gemeinsam quasi auf mehr oder weniger Weltreise gegangen, weil cool. halt der Film dann natürlich bei viele kleine Festivals gespielt wird.
Macht Sinn, wirst du bist dort. Du eingeladen
quasi, dass du den Film dort
Interviews, sagst den Film.
Genau. Mhm. Das heißt, du bist viel unterwegs, mega coole Zeit, mega ja. spannend. Und das war so um 2017, 2018 herum. Mhm. Und zu der Zeit ist Argentinien auch gerade schwieriger geworden. Da ist wirtschaftlich gerade mhm. bergab gegangen, ist auch insgesamt politisch nicht unbedingt besser geworden. Und alles, was dann natürlich kunstschaffende Berufe sind, wird dann schnell einmal irgendwie angesagelt. Ne? Weil du bist halt von Förderungen abhängig. Das ist halt schon ein hartes Game, das sehr auf wer fördert welche Teile von welchem Film beruht quasi. Du musst ganz viel zusammenbasteln.
Ja.
Und wenn da die wirtschaftliche Lage einen Strich durch die Rechnung macht, gerade für internationale Projekte, das kannst du halt vergessen.
Yes.
Und jetzt haben sie überlegt, ja, puh, wie damals, wir arbeiten die ganze Zeit eben mit internationalen Leuten, die Filme werden international gezeigt, jetzt auch gerade noch stärker mit diesem Erfolg im Hintergrund. Ist eigentlich ein bisschen egal, wo wir leben.
Mhm.
Wichtig ist halt, es sollte wirtschaftlich halbwegs passen und man kann ganz gut leben und arbeiten in dem Land.
Mhm.
Und nachdem der Lukas aus Salzburg ist, aus Österreich ist, sie gerade in Graz die Diagonale gewonnen haben, haben sie sich gedacht, warum nicht Österreich?
Ja, es ist halt trotzdem ein Land, in dem du ganz gut leben kannst,
genau.
So grundsätzlich, in dem viele von den Bedingungen, die viele Leute an ein gutes Leben stellen, einfach erfüllt werden
richtig.
Können.
Mhm. Und wann Österreich, warum nicht Wien, weil wann dann die Stadt? Weil sie
ja.
haben schon in Buenos Aires die ganze
ja,
Zeit gelebt
sicher.
Und sie brauchen die Stadt auch mhm. für das Filmthema, für das Kunstthema. Du willst schon in der Stadt sein, ne? Du kannst
100%.
Dich nicht einfach aufs Land setzen. Und
also in Österreich tust du, glaube ich, auch außerhalb von Wien einfach relativ schwer. Grundsätzlich
klar.
auch in anderen Städten. Und Wien ist halt einfach mit Abstand das Kosmopolitischste, was wir zu bieten haben. Mehr geht nicht bei uns.
Ja, richtig.
Aber dafür ist es ganz gut.
Und es ist auch einfach zentral angebunden, weil wenn
ja.
du jetzt international redest und internationale Projekte, dann heißt das auch, dass du hin und wieder mal irgendwo hinfliegen musst oder
ja.
irgendwer zu dir fliegen können muss. Also das braucht schon eine gewisse Anbindung.
Mhm.
Und dann haben sie gesagt, ja passt Wien, aber Wien als Zwischenlösung.
Mhm.
Also die Idee war wirklich so, machen wir mal halb sehr Wien, schauen, wie sich Argentinien weiterentwickelt und dann schon eher wieder in Richtung Buenos Aires. Weil
oh, okay.
dann
also
wird schon
so
wieder
kurz,
besser
ne?
werden.
Mhm, mhm, mhm.
Ja, mal, also kurzfristig und ohne den Gedanken, das jetzt unbedingt langfristig machen zu müssen, sondern
okay.
einfach mal, wir schauen einmal ein halbes Jahr und dann schauen wir weiter.
Mhm.
Sie haben dann vom Freund gehört, dass es nicht wirklich nach Besserung ausschaut und eher schwieriger wird in Argentinien.
Ja.
Und haben sie dann mal darauf einlassen, ja, halt ein bisschen Projekte von Wien aus wirklich zu machen,
mhm.
haben ein eigenes Unternehmen da gegründet und das hat ganz gut angefangen zum Rennen auch. Für internationale Projekte natürlich weiterhin, auch viel mit anderen Connections aus Argentinien einfach.
Macht
Weil
Sinn.
Klar, ich meine, die sprechen beide natürlich fließend Spanisch, haben beide super Connections aus einer jeweiligen Zeit.
Mhm.
Ich meine, der Lukas war ja trotzdem eine sehr, sehr lange Zeit in Argentinien.
Ja, 13 Jahre hast du gesagt,
richtig,
gell?
Also
mhm.
da hast du schon natürlich ordentlich Connections auch.
Ja.
Und die Shell sowieso, wenn du da aufwachst. Also viel im südamerikanischen Raum zusammengearbeitet und haben dann 2020 gerade ein großes Projekt gestartet,
mhm.
waren in der Vorbereitung mit einer argentinischen Crew tatsächlich in die Karpaten in Rumänien,
mhm.
quasi so ein bisschen Location Scouting und Vorbereitung auf das finale Projekt dann. Und auf einmal hat es geheißen, da kommt irgendwas.
Mhm.
Da ist irgendwas mit einem Virus, wir müssen die Leute alle ausfliegen, weil kennst ja kennt irgendwas kommen und irgendwas mit Lockdown und schauen wir mal. Das heißt, die argentinische Crew natürlich sofort wieder retour nach Argentinien, weil wenn da alles zutraut wird und die stranden in Österreich oder sie stranden alle gemeinsam in Rumänien, nicht leider.
Kannst vergessen.
Mhm. Genau. Also alle zurück und dann war sehr, sehr schnell klar, es ist jetzt nicht der Zeitpunkt, wo du irgendwie internationale Filmprojekte weiter umsetzen können wirst, sondern es war eher so, dass sie auf einmal gemerkt haben, du bist wirklich komplett abhängig von diesen ganzen Institutionen. Bist von den ganzen Stakeholder abhängig
mhm.
und wenn die alle zutrauen, kannst du gar nichts machen. Ne?
Ja.
Also eine Existenzgrundlage ist ja einfach von einem Tag auf den anderen gestrichen worden.
Ich habe mich wirklich davor gefürcht, wie du gesagt hast, das war 2017, 2018, ich habe mich gefürcht davor,
ja,
wann die Covid-Komponente kommt.
Kommen, ja. Ja. Genau. Also Existenz quasi von heute auf morgen mal
Ach.
Mehr oder weniger im Arsch.
Unvorstellbar.
Sie haben damals im 18. Bezirk in Wien gewohnt, also direkt sehr nahe an die Weinberge und sind halt wie alle in Corona spazieren gegangen.
Klar.
Und die Shaila hat gesagt, sie hat am Anfang, wie sie nach Wien gekommen sind, natürlich nicht am Schirm gehabt, wie nahe die Weinberge in der Stadt wirklich drinnen sind
mhm.
und wie nahe das von ihrem Wohnort dann auch entfernt ist und war schon sehr beeindruckt. Und sie hat gesagt, sie hat schon so ein bisschen Flashbacks in die Kindheit halt gekriegt, weil halt auf einmal dieses Weinthema da wieder auftaucht, aus dem Nichts. Und durch Corona sind sie halt dann natürlich noch viel mehr spazieren gegangen als davor. Weil natürlich davor haben sie auch gewusst, dass ein Weinberger, aber in der Zeit, wo halt Lockdown ist, du nichts machen kannst, du dich mit niemand treffen kannst, gehst halt wie alle außer.
Ja, klar.
Und dann gehst halt 5 Meter und auf einmal sind schon die ersten Weinberger da quasi, gehst die ganzen Stadtwanderwege und so. Und sie haben das halt faszinierend gefunden und eigentlich total schön gefunden und so. Also ein bisschen, das haben wir vorher gar nicht so realisiert, wie geil das eigentlich ist.
Ja.
Also waren sehr happy damit, dass sie da jetzt so ein bisschen in Wien blieben sind und nicht irgendwo anders gerade hocken, weil es halt schon, hat halt schon Vorteile, wenn du so nahe dann auch an der Natur sein kannst.
Definitiv.
Wo ist denn eine Großstadt wohnst?
Mhm.
Und zu dem Zeitpunkt haben sie sich auch schon so ein bisschen für Wein interessiert. Also der Lukas hat erzählt, er hat in Argentinien diese Asado-Kultur, also dieses traditionelle Grillen halt einfach total taugt, mit diesem guten Wein dazu trinken, gemeinsam essen trinken. Das hat ihm schon abgeholt und halt auch mehr zum Weintrinker als zum Biertrinker jetzt gemacht.
Ja.
Und das war sowas, das sie auch in Österreich gesucht haben. Also sie haben gesagt, das muss in ihrem Leben bleiben. Ne? Das ist diese argentinische Mentalität, das müssen sie weiter pushen. Schael sowieso, aber auch der Lukas hat gesagt, unbedingt, das brauchen wir, das war so geil.
Macht Sinn.
Das müssen wir irgendwo wieder finden.
Mhm.
Jetzt kannst du natürlich sagen, ja, Heurigenkultur und so geht ein bisschen in diese Richtung. Ist trotzdem natürlich viel abgeschlossener und viel verschlossener in sich.
Ja.
Und insgesamt ist natürlich das Weinthema auch nochmal ein sehr verschlossenes, was dann dieses wirklich einfach Feiern und gemeinsam und ungezwungen angeht. Und da machst du natürlich in der Natural Wine Bubble größere Schritte und hast mehr Chancen, weil das ist halt da sehr offen, da geht es oft einmal um nicht so viel, es geht nicht so darum, dass du jetzt den Wein kennen musst oder sonst was, Hauptsache es schmeckt da und gehen wir.
Ja.
Und über diese Offenheit, auch über dieses ganze Internationale, was sie natürlich an sich haben mit einer Zusammenarbeit, sie zwar, ne, ist trotzdem ein argentinisch-österreichisches Couple, reden natürlich auch ganz viel Englisch, sowohl im Business als auch privat, dann Spanisch. Da hilft ja die Natural Wine Welt Arbeit, da sind ja auch ganz viele Leute aus den unterschiedlichsten Ländern drinnen, ganz viel internationales Publikum.
Stimmt, ja.
Und da ist einer das halt voll entgegengekommen. Also du kriegst halt in der klassischen Weinwelt das viel weniger, du kriegst nicht das Straßenfest mit spannenden Weinen. Beim Naturwein, wenn da mal irgendwo ein Festl ist, dann kann da aber auch der beste Natural Weinwinzer mehr oder weniger durchstehen. Gerade in dieser Zeit, wo das trotzdem noch um einiges mehr boomt, als wie heute, würde ich sagen.
Und da ist Wien auch wirklich der perfekte Ort dafür eigentlich.
Genau, Wien ist grundsätzlich der perfekte Ort dafür, weil halt in Wien da auch gerade jetzt von der Kulinarik viel passiert, auch von dem ganzen Naturweinbereich viel passiert, aber lustigerweise ja im Winzerbereich nicht.
Ja, die kommen halt alle von den umliegenden und weiter umliegenden Regionen zu, wa?
Genau. Aber das war das, was sie auch so ein bisschen damals schon realisiert haben, so, es gibt voll die Bubble, die da in Wien voll pusht, das ganze Naturweinthema, es gibt voll viele coole Veranstaltungen, coole Händler, coole Händlerinnen, aber Winzerinnen, Winzer sind vor allem dann die Gäuserpartie, sind die Schmecke das Leben leid in der Steiermark unten und so. Da gibt es überall diese Zentren, aber in Wien selbst gar nicht so viel. Und das war schon ganz, ganz spannend. Und gleichzeitig ist natürlich das ganze Naturwein-Thema bei Erna auch nochmal durch das Reisethema verstärkt worden.
Mhm.
Also sie sind auch schon da, wo man noch Reisen hat kennen, schon mal so ein bisschen in diese Richtung abgedriftet gewesen immer wieder. Also der Lukas hat mir zum Beispiel erzählt, sie waren zu seinem Geburtstag mal in Cannes und er hat eine Flasche Carnevale getrunken, gereifter Chardonnay und das hat ihm halt komplett die Augen geöffnet.
Ja, also das war so, das geht schon gut.
Sein Wein, der in dieser Naturweinbewegung quasi so richtig komplett geschossen hat, weil ich halt gefragt habe, so wie seid ihr da hinkommen und was waren so eure Erlebnisse? Und die Chael wiederum hat gesagt, sie hat auch so einen richtigen Moment gehabt, der sofort im Kopf ist, wenn sie die Frage hört quasi. Mhm. Und zwar mit Frauenpower von der Alana La Gamba.
Ja.
Sie hat den Wein gekauft und auf eine Geburtstagsparty mitgebracht gehabt mit viel Latinas und sie hat sich gedacht, Frauenpower, super, das passt perfekt. Und also mehr über Message und über das Etikett tatsächlich, als wie jetzt über den Wein zu kennen, das natürlich nicht kennt. Und sie hat die Flaschen auf den Tisch gestellt und hat das aufgemacht und das hat komplett übergeschäumt. Ne? Das hat Petnat, das ist halt sofort ausgefahren. Mehr oder weniger explodiert und sie hat gesagt, das haben alle gefeiert, weil das hat so perfekt passt zu diesem, die Stimmung war super, du stößt die Flaschen auf den Tisch, da steht Frauenpower drauf, dann explodiert das Ganze, voll viele Mädels da, alle voll Power, let's go. Also
schön.
Richtig, ja. Richtig schöner Moment und sie hat gesagt, das war halt für sie so der perfekte Moment, wo genau der Wein reingepasst hat. Ne? Also hättest du nicht besser treffen können und alle haben das leibend gefunden, allen hat das geschmeckt und das hat sie so ein bisschen nochmal extra beeindruckt in diesem ganzen Naturwein-Thema, dass da ein Wein, der eigentlich ganz anders schmeckt als alle Konventionen, genau der richtige für sowas ist, weil gerade deswegen das funktioniert. Ne?
Ja.
Und auch, dass du halt da ein Etikett drauf haben kannst, das einmal einfach nur Frauenpower sagt und wo nicht irgendwie draufsteht DAC, Grüner Veltliner, Rizzo und so. Ne? Also diese Offenheit war halt für sie auch ganz, ganz spannend. Sie waren dann auch in Argentinien, wie dieses Naturwein-Thema schon so ein bisschen gekommen ist, mal unterwegs. Und also die Family muss natürlich immer wieder besuchen, haben dann auch diese Weinbaugebiete nochmal besucht.
Mhm.
Natürlich mit ein bisschen anderen Fokus, wenn du dich für die Weinthematik schon ein bisschen interessierst.
Klar, ja.
Waren dann unter anderem bei der Joanna Foster von Stella Granita in Mendoza, so eine Naturweinvorreiterin, seit über 20 Jahren Biotön. Also das hat es damals auch schon sehr beeindruckt. Da waren sie natürlich noch weit weg von dem Thema selber irgendwie Wein zu machen, aber diese Leidenschaft war schon da und sie waren halt richtig drinnen.
Ja.
Und jetzt gingen sie halt dann durch diese Weingärten in der Covid-Zeit, gingen da spazieren und denken sie, wäre schon spannend irgendwie. Es gibt halt so viel in Österreich und so viele geile Naturwein-Bubbles, aber in Wien irgendwie ist dann ein bisschen so eine Nische, ist ein bisschen irgendwas offen.
Sehr berechtigt,
ja. Es wäre doch irgendwie lustig, da irgendwas zu machen. Und haben halt nicht gewusst, was und wie und ja. Aber Enthusiasmus ist da, Leidenschaft ist da, Interesse ist da, Neugier auch da, so wie wir es in der letzten Folge besprochen haben. Ne?
Neugier ist
auch
immer
da
wichtig.
Ist die Neugier ganz, ganz groß da. Und sie müssen da rein, ne? Also waren dann richtig. Der Lukas hat gleich mal Weinakademie quasi gecheckt, hat aber den Winzerjahreskurs gemacht. Also hat wirklich den Kurs gemacht, wo du übers Jahr hinweg immer wieder
Wein
dort
machst.
Bist. Genau, und wirklich deinen eigenen Wein machst. Also Rebschnitt, Weinlese, Ausbau, alles lernst und alles machst.
Das
in
ist
der
schon
Gruppe.
Sehr cool, ja.
Voll, voll spannend. Und ja, mit vollem Karacho halt einen. Ne? Also der hat sich da auch nicht irgendwie einmal einen kleinen Basiskurs angeschaut oder so, sondern wann, dann machen wir das gescheit. Und sie haben dann gerade über das natürlich auch immer wieder Leute in der Weinbranche kennengelernt, neue Freundschaften geschlossen und der Lukas hat dann auch bei Freunden mal in der Thermenregion ein bisschen mitgearbeitet. Das hat ihm auch voll getaugt. Die Shael hat dann WSET-Kurse gemacht bei ihrer Schwester in Barcelona. Die wohnt in Barcelona.
Ah.
Und dann hat sie in Barcelona die Kurse so ein bisschen angefangen zu machen.
Cool.
Also schon beide voll invested in das Thema und haben jede freie Minute quasi dem gewidmet. Sie sind ja immer noch Filmproduzenten, ne? Und haben das eigene Unternehmen gegründet gehabt, während der Lockdowns natürlich nichts gegangen. Aber schon langsam gingen die Lockdowns halt dann auch wieder zu Ende. Und jetzt beginnt natürlich das Ganze wieder zum Rennen. Gleichzeitig haben sie irgendwann dann gesagt, puh, es war schon lustig, das einmal selber zu probieren mit Wein. Ich meine, das ist ja quasi, wir wohnen da im 18., da im 19., 18. über Weinberge, das war ja schon naheliegend, nicht weit von uns. Können wir nicht irgendwas einmal ausprobieren? Der Lukas hat ja eben schon unter Anleitung in einer Gruppe quasi Wein gemacht in der Weinakademie. Aber natürlich nicht allein und nicht frei nach dem Thema, ich mach's wie ich will. Also haben sie mal gedacht, komm, wir kaufen jetzt einfach mal irgendwo Traum zu, wir machen das.
Wo?
Genau.
Wo macht man dann das?
Wie geht das, weil wenn du selber jetzt nichts in der Branche machst, wie soll das funktionieren? Der Lukas hat gesagt, naja, du kennst ein paar Leute in der Weinakademie und du mit denen redest, dann geht das schon irgendwie. Naja, aber du hast ja trotzdem überhaupt keine Ahnung, da verkauft er jetzt wer Trauben oder wie soll das sein? Und er hat gesagt, erst, wir sind Filmproduzenten. Und wenn wir was kennen, dann ist es, alles Mögliche möglich zu machen und zu organisieren, weil das machen wir den ganzen Tag. Das ist unser Business.
Finde das großartig.
Finde ich auch ganz großartig. Also er hat gesagt, du musst von den unterschiedlichsten Leuten was kriegen und was organisieren können. Also das war das geringste Problem. Na gut, Traum kaufen und einfach mal probieren war also der Plan. Sie haben damals am heutigen Freund von Erna im Toni geholfen. Der hat ein kleines traditionelles Weingut in Strebersdorf übernommen. Kommt aber aus England. Eine geile Geschichte. Und da haben sie gehört, der braucht eh immer Hilfe quasi. Es ist ja so zugetragen worden, so quasi, ihr seid ja da in dieser internationalen Bubble. Der kann nur Englisch. Weißt du, wie es in der Weinbubble ist, dann doch eher traditioneller. Das heißt, wenn du da gut Englisch sprechen kannst, bist du gleich mal
wirst gleich weitergeleitet.
Der Schane quasi und sagst, hörst, helft's dem einmal. Und sie haben sich super mit dem verstanden, haben den geholfen, haben mit dem Rebschnitt gemacht und beim Füllen geholfen, alles Mögliche. Und dann sind wir da so um 22, 23 herum.
Okay.
Der Lukas hat auch noch ein paar Kurse in Kloster Neuburg gemacht, weil er war schon wirklich tief drinnen.
Ja.
Und hat halt überall erzählt, dass wir Traum. Fairerweise muss man dazu sagen, sie haben ein Auto gehabt, also die Traum irgendwo hinbringen, irgendwo abholen, das wäre schon gegangen.
Mhm.
Aber das war's. Kein Köller, natürlich keine Anlagen, keine.
Eben, deswegen vorher mal Frage, genau. Wo und wie?
Keine Fässer, nichts. Der Lukas hat gemeint, wenn du interessiert bist, dann ist die Szene ja schon sehr offen. Würde ich so bestätigen. Ne?
Ja.
Also, wenn du das Interesse zeigst, dann die Leute reden dann schon mit dir und die wollen da schon auch helfen grundsätzlich.
Voll, sobald ernsthaft das Interesse da ist,
richtig.
Stehen sobald da eigentlich die Türen
merken,
offen.
Genau, sobald die Leute merken, du bist wirklich in der Tiefe interessiert, dann geht das schon.
Mhm.
Und so war es auch bei einer. Der Toni hat zum Beispiel sofort nochmal gesagt, geh bitte, arbeitet einfach bei mir im Keller mit, kriegt einfach da ein Stickel und das passt schon.
Cool.
Ich wollte ein lustiges Experiment machen, das ist ja nicht viel Platz, was ihr braucht, das ist ja wurscht. Passt. Haben sie gesagt, okay, gut, das geht. Die Idee war, ein bisschen Petnat machen.
Na klar.
Weil wenn du das halt schon kennst aus dem Natural Wine Movement und das einer halt voll getaugt hat, dann musst du das probieren.
Mhm.
Ist natürlich ein bisschen crazy, wenn du gleich mit Schaumwein anfängst.
Ja.
Nicht das Einfachste.
Nur leicht herausfordernd.
Sie haben es gemacht, sie haben gesagt, ja passt, Trauben kaufen, kein Problem, haben was gekriegt, haben die Trauben geholt, haben das beim Toni vinifiziert, haben ein Petnat gemacht und ein Fassel Blaufränkisch. Das hat es auch interessiert, ein bisschen Blaufränkisch spülen. Also halt so auf Easy Red quasi und juicy. Also ja, kein schlechter Start. Es taugt einer voll, es macht einer Spaß, die Weine sind ganz cool. Also ja, überlegst halt schnell, was man sonst noch machen könnte. Ne? Wenn da mal was rauskommt, was du herzeigen kannst, was eigentlich passt.
Na klar.
Vor allem, wenn der Petnat da funktioniert, obwohl alle sagen, erst du bist verrückt, Petnat zum Start, das wird sowieso nichts.
Petnat zum Start, das ist wirklich, wirklich arg.
Voll.
Aber gut, wenn das funktioniert, na klar, dann sagst du, okay, was geht noch?
Richtig, und der Lukas sagt natürlich, ja gut, kleine Fläche war schon mal cool, ne? Also wann, dann möchten wir das ja selber machen.
Ja.
Aber so eine ernsthafte Überlegung war das damals tatsächlich nicht, sondern eher so ein langfristiger Traum.
Mhm.
Wir sind da eben gerade so Ende 2023, und wie der Lukas selber sagt, das echte Business fängt wieder auch richtig zum Rennen.
Ja.
Also das ganze Filmthema kommt wieder mehr Filmproduktionen, sie sind voll eingespannt, das Unternehmen rennt gut und das ganze Weinthema gerät wieder ein bisschen in den Hintergrund. Aber jetzt kennst du den Lukas schon so ein bisschen von der Erzählung. Ne?
Mhm.
Der kann halt nicht so gut jetzt da dann ganz loslassen. Also den Willhabensuchagent brauchen wir ja nicht abtrauen.
Natürlich nicht.
Also Willhabensuchagent gelaufen, für alle deutschen ZuhörerInnen will haben, quasi eBay Kleinanzeigen, halt einfach eine Plattform, wo du alles, was du haben willst oder nicht mehr haben willst, einstellen kannst und suchen kannst.
Inklusive Weingärten.
Inklusive Immobilien, inklusive Weingärten. Und er hat halt einen Willhaben-Suchagenten nach Weingärten in Wien laufen gehabt, weil er ihm halt interessiert hat, ob es da nicht vielleicht doch irgendwas gab, wo wer mal was Spannendes verkaufen wird.
Ja.
Und er hat das halt der Shael gesagt und sie hat gesagt, hörst, wir haben so viel Arbeit mit dem Filmbusiness. Ich glaube wirklich nicht, dass wir noch irgendwas Zusätzliches brauchen.
Mhm.
Und er hat vielleicht ein bisschen zähneknirschend, aber er hat zugestimmt und hat gesagt, ja, du hast schon recht, also voller Blödsinn. Also war lustig, das Experiment war cool, war spannend, das mal zu machen.
Mhm.
Wir werden das weiter spielerisch machen, aber einen eigenen Weingarten wirklich zu bewirtschaften, ist vielleicht ein bisschen Overkill. Gut, dann war das einmal vom Tisch. Aber der Suchagent rennt, ne? Da poppt immer wieder mal was auf.
Also doch nicht ganz vom Tisch vielleicht.
Poppt immer mal wieder was auf quasi und er sieht da so eine kleine Fläche in Neustift am Wald.
Ah.
Also 19. Bezirk, Nordwesten Wiens, zur Pacht frei.
Mhm.
Und er hat es der Shael gesagt und sie hat gesagt, nein. Total depperte Idee, wie ich gesagt habe, das Business rennt, wir haben so viel zu tun, wie? Und er sagt, ja okay, hast recht. Er hat es verworfen, es war Blödsinn. Aber natürlich schaust du immer mal wieder. Und der Weingarten war halt immer noch da.
Ah.
Woche für Woche für Woche.
Das ist hart.
Dann Anfang Jänner war es immer noch online. Also quasi von irgendwann November, Dezember, wie sie das erste Mal gesehen haben, bis Anfang Jänner immer noch da.
Irgendwer die Anzeige erneuert, da kriegt es wieder ausgespült. Ja,
er hat es immer wieder gekriegt. Ja, genau. Und er hat, fairerweise muss man sagen, er hat es nicht nur über einen Suchagenten gekriegt, glaube ich, sondern er hat schon aktiv immer wieder geschaut, ob das eh noch da ist.
Okay.
Also das war schon fix bei den Favoriten.
Mhm.
Jedenfalls, das ist noch immer verfügbar. Und irgendwie hat es sich halt für sie dann so angefühlt, als würde das ein bisschen auf sie warten.
Ja.
Und wie man es halt dann so macht, sie hat nochmal drüber geredet, gesagt, ja, es wäre schon irgendwie lustig, so ein bisschen als Ausgleich. Schauen wir es sich zumindest an. Weißt du ja nicht, wenn die Fläche nicht passt, nehmen wir es nicht. Fragst du ja nicht. Nur schauen, nur mal Gefühl kriegen dafür.
Sehr gefährlich.
Brauchen sie ja nicht nehmen. Extrem gefährlich. Wenn du einmal hinfährst und das anschauen willst.
Darfst nicht schauen fahren.
Richtig, dann willst du es, wenn es irgendwie leibend ist. Gut. Sie fahren hin, keine 10 Minuten mit dem Rall. Also wirklich sehr, sehr angenehm. Das war, da hat die Shale gesagt, okay, scheiße. Hast du aber sie dann auch schon sehr überzeugt.
Ich kann mir es vorstellen, ja.
40 Jahre alte Veltlinerreben am Mitterberg in Neustift.
Eieiei.
0,2 Hektar. Gute kleine Kreis. Fläche, cool.
Ja.
Ja. Der Eigentümer hat ihnen erzählt, es haben ca. 400 Leute angegriffen, seit das online ist. Die haben aber alle gesagt, ja, sie würden gerne so ein lustiges Ausflugstandl dahin machen.
Ah.
Und das halt einfach nur für den Tourismus nutzen.
Ja gut, es ist sinnvoll, weil Neustift am Walde halt wirklich so ein bisschen dieses eines der touristischen Zentren richtig. Neben Grinzing ist für den Wiener Weinbau.
Genau, das kannst du halt ganz gut machen. Und die wollten alle quasi ein bisschen Kohle damit verdienen und da irgendwie ein paar Touristen halt was verkaufen und irgendwie halt ja lustige Essensstationen machen und fertig. Und das hat den aber nicht interessiert, weil der wollte haben, dass das weiter bewirtschaftet wird.
Alles klar.
Und sie waren tatsächlich die Ersten, die gesagt haben, sie würden das eigentlich gerne als Weingarten bewirtschaften. Das ist, sie wollen da nichts anderes machen drauf.
Arg, da siehst du, wie wichtig diese touristische Komponente ist.
Ja, voll, voll. Und wie wenig relevant es das ist, dass du heute einen alten Weingarten irgendwo ankriegst, gerade in Wien, wo halt zuerst einmal alle kommen und sagen, ja, machen wir lieber was anderes draus. Und Lukas und Jael haben halt gesagt, ja, wir würden das gerne machen, aber wir kennen uns halt nicht aus. Wir haben unsere Experimente gemacht, aber wir haben keine Ahnung. Und wir wissen nicht, ob das wirklich was ist, ob das wirklich unser Ding ist. Weil wir haben das Filmbusiness, wir würden es gerne ausprobieren, aber es ist halt schwierig ausprobieren, wenn du jetzt sagst, wir müssen das auf 10 Jahre pachten. Oder so.
Yep.
Und der Eigentümer hat gesagt, na passt, machen wir einen Deal. Wir machen das nicht auf lange Frist, wir machen das einfach auf ein Jahr. Wenn es für euch passt, macht es das nebenbei. Wenn es für euch nicht passt, gibt es noch ein Jahr zurück. No harm is done, mehr oder weniger. Also ganz cool, ne? Also du musst nur mal ein Jahr quasi investieren, sowohl Zeit als auch Geld. 0,2 Hektar Fläche direkt in Wien ist ja auch ganz geil. Und dann hast du gesagt, ja passt, jetzt müssen wir irgendwie so ein bisschen nachdenken über das Thema Weingut. Ne? Weil wenn du jetzt eigene Flächen hast, dann wird es schon ein bisschen ernster.
Ja.
Die Shale und der Lukas haben erzählt, wie schwierig das auch war am Anfang für sie, dass sie da jetzt einen eigenen Weingarten haben und dass sie den Weingarten bewirtschaften müssen. Ne? Weil dieser Jahresrhythmus allein einmal, wenn dir einmal das die Natur gibt vor, auf einmal macht der Weingarten deinen Jahresplan quasi und nicht du, weil vom Film sind das halt ganz anders gewohnt, da machst du den Plan und da musst du den Plan machen, da musst du die ganze Zeit organisieren.
Da gibt es ja absolut keine Form von Jahresrhythmus, sondern da gibt es Projekt, 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 Projekt.
Genau. Und da gibt es Timelines, die du organisierst, die du kontrollierst zu einem gewissen Grad. Da kontrolliert alles die Natur. Ist vollkommen wurscht, was du für ihre Timelines ausdenkst. Und das war am Anfang halt echt zart. Sie haben mir erzählt, dass sie halt am Anfang wirklich geglaubt haben, sie müssen jeden Schritt gemeinsam machen und jeden Schritt 10-mal überdenken. Also halt so richtig Rebschnitt, jeder Stock zu zweit und ausdiskutieren, ob links oder rechts.
Aber ich verstehe es. Ich glaube, ich würde am Anfang genau das Gleiche machen, weil ich mir halt denke, ach, das muss jetzt gleich ordentlich sein und
vollkommen.
Wie soll ich das am besten machen und wie funktioniert denn das jetzt am gescheitersten?
Und was passiert, wenn ich es nicht gescheit mache?
Ja, ganz genau. Was tun wir dann?
Ja, was kann da passieren?
Ja.
Also der Lukas hat auch gesagt, so quasi, die Natur sitzt da im Nacken, war so ein bisschen das, was sie am meisten belastet hat.
Ja, wenn du es gar nicht kennst und gar nicht gewohnt bist, dann ist das schon auch was super gewöhnungsbedürftig ist, mit Sicherheit.
Ja. Und das habe ich ganz spannend gefunden, weil wir das jetzt sehr selten haben, dass wirklich das ganz arge Quereinsteiger sind, die da wirklich auch sehr nahe erzählen können, wie das war in einem ersten richtigen Jahrgang und das erste Mal wirklich in einem Weingarten arbeitend.
Ja.
Und sie haben halt echt gesagt, ja, du weißt halt nicht, was kommt morgen, du checkst die ganze Zeit irgendwelche Wetter-Apps und sonst was, bist nur nervös, kannst dich null entspannen. Das war am Anfang für sie echt zach. Sie haben dann ein bisschen halt lernen müssen, dass die Natur eben die Sachen vorgibt und du nichts machen kannst zu einem gewissen Grad. Du kannst eh nur folgen und dass da auch keinen Perfektionismus gibt quasi. Weil das geht nicht. Du kannst nur so gut machen, wie es irgendwie geht, aber du kannst es nicht perfekt machen, weil es entscheidet die Natur nicht du. Wurscht, wie unter Anführungszeichen perfekt du das machen würdest. Und sie haben gesagt, nach einem Jahr war es dann schon um einiges besser. Das erste Jahr war richtig zach. nach einem Jahr haben sie gecheckt, okay, passt, wir müssen vielleicht auch nicht jede Minute im Weingarten stehen. Wenn nichts zum Tun ist, müssen wir nicht trotzdem jeden Nachmittag dort sein.
Einfach so mal schauen
ja,
fahren.
Genau. Mhm. Naja, sie haben gesagt, sie haben einfach nur geschaut, ob eh alles passt.
Ich glaube es, ich kann
sie
mir vorstellen.
Sie waren einfach immer dort.
Ja, ja, sicher. Du musst halt schauen, ob da eh nicht irgendwas passiert ist, was du nicht weißt.
Genau. Mhm. Oder ob irgendwas zum Machen war, was du vielleicht vergessen hast. Naja. Was von Anfang an klar war für Shail und Lukas, war das Thema biologische Bewirtschaftung. Mhm. Ich meine, klar, du kommst aus der Naturweinecke, das heißt, das macht Sinn, du bist in dieses Naturnalo-Intervention-Thema und so drinnen. Einer war klar, in welche Richtung die Weine zu einem gewissen Grad gehen sollen. Also es war schon klar, dass das ja, eher in das Natural Movement reinpassen sollte. Und deswegen, ja klar, biologisch. Mhm. Wichtiges Learning da aus Argentinien tatsächlich, wie sie wieder mal in die Weingärten waren und in die Weingebiete quasi sie angeschaut haben. Und da waren schon tiefer im Thema drinnen natürlich damals. Und der Lukas hat jetzt sind durch Weingärten gefahren, ne, und du stehst in einem Weingarten, ist komplett still, du hörst nichts, fährst 200 Meter weiter und merkst auf einmal so, ist das Vogelzwitschern? Mhm. Aha, da summt irgendwas da unten, was, da bewegt sich was. Und das war so ein Klickmoment quasi, was sie gecheckt haben, dass dieses konventionell versus biologische Bewirtschaftung nicht nur jetzt irgendein dogmatisches Thema ist, sondern dass das wirklich was auslöst auch mit der Natur rund um die.
Ja.
Und dass da wirklich
Ideologie.
Das Leben wieder reinkommt.
Ja.
Genau. Richtig, nicht nur Ideologie, sondern wirklich, da ist was dahinter. Mhm. Und das war für sie halt dann, hat es natürlich noch verstärkt, dass sie nie gezweifelt haben daran, das irgendwie vielleicht nicht biologisch zu machen.
Ja.
Und ja, dieser Kontrast war halt einfach sehr, sehr beeindruckend. Gleichzeitig hat der Lukas erzählt, über die Weinakademie ist das ja jetzt nicht sehr in der Naturweinrichtung, was du da lernst, sondern das ist ja sehr konventionell in Wirklichkeit. Und er hat gesagt, er ist natürlich mit den ganzen konventionellen Ideen in Berührung gekommen, auch super gewesen.
Ja.
Weil gut, dass du das siehst, weil ich glaube, du solltest beide Seiten sehr, sehr gut kennen.
Mhm.
Gerade wenn du dann Naturwein machst, solltest du auch den konventionellen Teil kennen, damit du verstehst, was geht wie und was macht man wie,
genau.
Und was machen andere wie.
Ich glaube, es ist immer sehr, sehr sinnvoll, beide Seiten zu kennen, wenn du wirklich Entscheidungen treffen willst auf Basis von
voll.
Fakten und von Sachen, die du eventuell schon selber gesehen hast. Ja.
Voll. Und er hat gesagt, das hat ihm halt einerseits gesagt, dass die Welt nicht schwarz-weiß ist und nicht einfach konventionelle Scheiße und Bio ist super oder sonst was. Aber was ihm halt aufgefallen ist, was sein Learning war, dass bei einigen konventionell arbeitenden Betrieben er einfach gemerkt hat, wie schnell du da schlampert wirst.
Ja.
Wie schnell du einfach sagst, naja, das müssen wir jetzt nicht so genau aussortieren, weil da passiert dann eh das und das. Und er hat gesagt, er hat da teilweise halt Traubenmaterial gesehen, was reingekommen ist, wo er sich gedacht hat, aber warum ist das so? Warum schaut das so aus? Also wenn du das wem sagst, der dann das Endprodukt trinkt, der wird das nicht mehr trinken wollen.
Ja.
Und das war für ihn halt auch nochmal ein Punkt, wo er gesagt hat, okay, nein, ist einfach nicht sein Ding. Gut, das gesehen zu haben, kennengelernt zu haben, die Schritte zu verstehen, aber nein, es muss schon biologisch sein. Die Shail hat gesagt, in einer Regress geht das halt natürlich auch einfach. Also das so fair muss man auch sein und das soll ja so bleiben. Mittlerweile ist das Ganze nämlich neben dem Filmbusiness schon eine 50-50-Aufteilung, was die Zeit betrifft.
Oh.
Also richtig intensiver.
Mhm.
Sie haben nämlich aktuell 3 Weingärten.
Oh, ich wollte fragen, wie es weitergegangen ist.
Ja. Erzähl ich dir gleich einmal, wie es dazu gekommen ist, dass sie da jetzt 3 Weingärten haben. Mhm. 1,2 Hektar Fläche sind es insgesamt.
Stark.
Alles in Neistift draußen.
Mhm.
Neben Grünen Veltliner haben sie auch noch ein bisschen Riesling,
ein
bisschen Chardonnay in einem Weingarten. Da hat es noch keine echte Lese gegeben, weil der Weingarten komplett verwildert war. Also der braucht noch ein bisschen, das ist wahrscheinlich heuer die erste richtige Lese mal.
Mhm.
Und einen gemischten Satz. Klar,
du brauchst
einen gemischten Satz.
Am Schluss musst.
Und zwar haben sie einen gemischten Satz Weingarten dazu gekriegt, der kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gepflanzt worden ist. Also richtig, richtig alte Reben.
Cool.
Und das ist halt auch richtig cool.
Mhm.
Wie sind sie zu den Weingärten gekommen? Naja, sie haben angefangen zum Arbeiten in einem kleinen Weingarten und haben halt ein Schild aufgestellt. Finca Obscura, damit man halt weiß, wer da arbeitet quasi.
Ja.
Ne? Und wie das halt so ist, haben wir eh schon in viele Geschichten gehört. Sobald da mal wer drinnen steht und was tut, kommen halt die Leute und sagen, na, also ihr macht ihr da was, ihr seid da an dem Weingarten, macht ihr da leicht was Neues, braucht ihr Weingärten, weil wir hätten da, wir kennen da wen und ich kenne da wen, der was dort noch wen kennt, alte Reben, richtig spannend, wenn euch das interessiert, da hätten wir schon was. Und so passiert es halt, dass du dort eine Parzelle, da eine Parzelle anboten kriegst und dann haben sie halt einmal da und dort was dazugeholt. 3 Weingärten ist ja eh noch immer überschaubar, 1,2 Hektar, alles gut. Übrigens in dem gemischten Satz Weingarten steht auch eine kleine Hütte.
Ah.
was ganz cool ist. Da haben sie nämlich auch einen langfristigen Pachtvertrag drauf. Mhm. Und da ist ein bisschen der Plan, das vielleicht einmal mit einer Art Pop-Up zu bespielen.
Ja, sehr cool.
Also sie wollen dieses argentinische Heritage natürlich auch noch stärker zeigen. Vielleicht ein bisschen grillen, Empanadas machen.
Und ein bisschen Carne Asada da oben, das passt schon.
Richtig.
Sehr gut.
Voll gut. Also finde ich auch super. Und sie haben halt auch gesagt, sie wollen halt diese Weinszene in Wien auch noch ein bisschen mehr diverser machen, ein bisschen mehr Diversität geben. Und ich glaube, das wäre richtig cool. Sie waren jetzt auch bei den Weinwandern und so einmal dabei, quasi sind da genannt worden, haben da auch ein bisschen Weine ausgeschenkt und so und haben gesagt, das ist total super angekommen, weil das, also sowohl bei klassischen Weintrinker als auch bei den Jungen quasi, weil es halt einfach was anderes ist. Einfach spannend, einfach mal was anderes kosten. Ah ja, so kann das auch schmecken. Also richtig, richtig cool. Und cool. Das passiert halt in Wien tatsächlich noch sehr, sehr wenig.
Ja.
So, bevor wir jetzt da ein bisschen in Richtung Ausblick in Zukunft abdriften, müssen wir mal über den grünen Veltliner Kontakt 2024 sprechen.
Ja.
Also 40 Jahre alt, reden wir am Mitterberg in Neustift. Die Böden in Neustift sind im Vergleich zum Nussberg, den man ja als bekannteste Lage in Wien kennt quasi, der viel kalksteiniger geprägt ist. Neustift ist viel mehr Tonlehm, also viel tiefere Böden, braucht aber immer sehr lang, bis das warm wird dort. Und dadurch hast du einen sehr, sehr langsamen Reifeprozess. Es bringt immer ein bisschen rundere Weine trotzdem natürlich, macht schon Sinn, ne? Und passt aber aus einer Sicht auch ganz gut mit dem Maischekontakt, weil du halt diese Saftigkeit hast, die du auch brauchst und nicht nur dieses, ja, Tanninstruktur und dann fährt halt Säure noch durch und irgendwie passiert da rundum nichts.
Absolut, du hast nicht diese brutale Würzigkeit, die manchmal halt einfach dann überbordend wird, wenn du grüner Veltliner mit sehr viel Maischekontakt hast.
Ja, und es das ist aus einer kargen Lage, ja.
Genau.
Und das funktioniert da ein bisschen besser tatsächlich. Ja. Und 2024 war ja sehr, sehr heiß. Also sehr, sehr warmes Jahr.
Ja.
Es hat im Endeffekt gar nicht geregnet in der ganzen Vegetationsperiode, mehr oder weniger. Also seit, ich glaube, seit März hat der Lukas gemeint, hat es dann gar nicht mehr geregnet bis August.
Ja.
Und entsprechend war die Lese sehr früh. Es hat auch wirklich so einen Spike gegeben, hat er gesagt, wo auf einmal dann alles aufgeschossen ist, Zucker aufgeschossen ist. Und wo sie gewusst haben, okay, sie müssen das jetzt auch sehr, sehr schnell innerhalb von einem Wochenende eigentlich lesen. Lese ist bei einer natürlich Party, ne? Also da gibt es Empanadas, da sind alle Freunde und die ganze Familie, alle sind dabei. Jeder, der irgendwie dazugehören kann, muss kommen. Die haben es natürlich auch voll eingespannt. Haben sie gesagt, das war am Anfang natürlich auch schwierig, weil die haben halt gesagt, so, ja, machen wir was Ende August. Sie sagen, nein, da ist Lese. Wann genau, wissen wir noch nicht. Können wir Anfang September was machen? Nein, da ist vielleicht auch Lese. Und in dem Fall war es tatsächlich so, dass die Lese schon Mitte August war.
Org.
Also wirklich schon um den 15. August herum, also wirklich sehr, sehr früh. Und da haben sie halt dann sehr, sehr schnell alle Leute zusammentrammeln müssen, sagen müssen, hörst, komm, gehen wir es an.
Mhm.
Und haben das Ganze natürlich mit der Hand gelesen, klar. Du hast da sehr, sehr kleine, konzentrierte Beeren in dem Weingarten. Hast immer Wind auch in Neustift, das heißt, du hast fast keinen Pilzdruck, das ist ganz angenehm.
Cool.
Dass da immer ein bisschen Wind durchgeht. Und der Lukas und die Jael haben jetzt halt, die Beeren waren halt wirklich so wunderschön glänzend gelb, orange.
Herrlich.
Aus Bernstein, also genauso.
So wie der Wein im Glas.
Wie das im Glas ausschaut. Und dann war von einer also die Idee, hast du, müssen wir irgendwie so ein bisschen mit Maischekontakt spielen jetzt. Und diese geniale Farbe quasi zu bewahren, das zu bewahren. Und sie haben dann immer eine Lesekiste mit die Viers eingemischt, die zweite Lesekiste ganz lassen, also Hälfte ganz Trauben, Hälfte quasi eingemischt, das zusammengeschmissen, haben dann das Ganze mit Trockeneis zugemacht und 24 Stunden quasi auf der Maische lassen.
Okay.
Sprich, du hast ein bisschen Angärung in die Beeren, aber keine Oxidation.
Mhm.
Dann wird das Ganze abpresst in einer Korbpresse, die sie übrigens vom Niki Moser ausgepackt haben.
Sehr schön.
Und nachdem sie keinen Stapler gehabt haben, wollten sie die beim Keller dann mit Muskelkraft runterheben.
Uiuiui.
Also der Niki Moser hat sie einer mit dem Stapler auf dem LKW rauf und hat zu einer gesagt, ja, wenn es vier Leute hat, das der hebt schon.
Wahnsinn.
You do not. Nein, komplette Lüge natürlich. Sie sind da gestanden, nichts daheim, weil das ist gar keine Chance. Kommt vorbei am Stapler, das musst du dir vorstellen, weil es ist ein Bild für Götter und ein sehr seltenes Bild. Fritz Wieninger himself ist am Stapler vorbeigefahren.
Was?
Hat eigentlich dringend irgendwo hin müssen. Und sie so, erst kannst du es nicht das da runterheben, weil wir kriegen das wirklich nicht runter und wir haben keinen Stapler. Ja, sicher, Burschen, mache ich schon. Zack. Hat er das schnell runtergekommen, die Korbpresse. hat alles funktioniert. Das ist eine geile Geschichte, oder?
Danke, Fritz.
Einfach, wie war da die Odds? Weißt,
richtig gut.
Der Fritz Wieniger selber mit dem Stapler, er hat das selber gesagt, der ist seit 20 Jahren nicht mehr Stapler gefahren.
Großartig.
Aber an dem Tag ist er gefahren und das war gut so. Jedenfalls abgepresst, ins gebrauchte Barrique und dann für ein Jahr halt bis zur nächsten Lese auf der Vollhefe, bis das dann auf die Flaschen kommt. So, jetzt kannst du mal eine Bewertung überlegen. Die Weine von Erna gibt es direkt bei Vinifera oder direkt im Finca Obscura Online-Shop. Kostenpunkt für den Veltliner sind so um die 20 Euro.
Sehr fair bepreist, oder zwar. Ja, wir haben das vorher eh schon durchdiskutiert. Mir gefällt das sehr, wie balanciert das ist.
Ja, voll.
Also das hat diese schöne Saftigkeit in der Mitte. Das ist schön abgerundet. Es hat dann trotzdem einfach eine schöne Länge hinten dran. Und kein einziges bisschen an störenden, brutalen Würzethema, das man ganz gerne mal hat, wenn denn grüner Veltliner auf der Maische ist. Deswegen hätte ich jetzt am Anfang auch gar nicht so stark an grüner Veltliner gedacht gehabt.
Ja, weil die Würze so schön ist, gell?
Ja, ganz genau. Das ist schon da, aber das ist richtig gut da drinnen verbaut.
Und Veltliner mit Maischekontakt kann ganz schnell in, das wird jetzt anstrengend, gell?
Und das ist absolut nicht anstrengend.
Null.
Das kannst super easy dahin trinken und du bist glücklich.
Ja.
Sehr, sehr, sehr cool.
Eben zur Jausen dazu, kannst auch, finde ich, jeden hinstellen. Also das hat für mich nichts mit 100%. Diesem harten Naturwein-Thema zu tun.
Nein, das ist auch sauber, das funktioniert voll. So, wie es ist. Richtig, richtig super.
Und die anderen Weine natürlich auch noch so ein bisschen kostet, was sie machen und gemacht haben. Sie haben ja immer ein bisschen blaufränkisch gespielt. Das Ganze übrigens unter dem Namen Okupas, weil du quasi ja okkupierst den Keller von anderen und die Trauben von anderen nimmst quasi. Also über diese Idee, und das ist halt auch aus dem Spanischen entlehnt quasi. Und das ist schon funkier, das ist schon dirtier, also das ist wirklich nochmal einen dicken, feiner, nochmal einen dicken, sauberer. Also das macht halt schon Sinn, wenn sie da selber die Weingärten in der Hand haben, weil es halt trotzdem aktuell noch immer der einzige Wein, der aus eigenen Weingärten kommt.
Yes.
Weil sie haben ja nur die eine kleine Fläche und der Rest kommt natürlich erst dann in den nächsten Jahren.
Yes, yes.
Das ist schon geil.
Gefällt mir extrem gut, ist für mich 9,2 bis 9,3.
Voll.
Sehr, sehr, sehr schön.
Immer, also, immer 9,2 notiert, das ist schon richtig cool.
Finde ich richtig super.
Voll.
Und nur dazu, wenn das wieder der erste Jahrgang ist.
Genau.
Immer wieder faszinieren mich Menschen, die sowas hinlegen beim allerersten Mal.
Ja, ich meine, hallo. Der erste echte Jahrgang, weil das 23 kann man halt, finde ich, nicht zählen, was halt aus Zukauf und einfach mal Experiment gemacht wird.
Nein, gefühlt war das jetzt schon der erste Jahrgang.
Richtig, würde ich auch so sagen.
Weingarten von Anfang an dabei.
Voll. Ist halt richtig cool. Sehr gut. Jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen den Namen Finca Obscura diskutieren.
Ja, bitte,
das
diskutieren.
Ist ja schon angedeutet, dass du dir denken kannst, wo das herkommt. Natürlich von der Kamera Obscura, also quasi dem Vorläufer einer Fotokamera, wo du einfach ein Loch in der Wand hast, quasi einen dunklen Raum, Loch drinnen, und wenn da jetzt ein Bild oder Strahlen eines Bildes quasi da reinkommen, dann siehst du das in diesem dunklen Raum verdreht, ein bisschen unscharf halt natürlich, weil du hast ja kein Objektiv irgendwo, keine Linse, wo das durchgeht, sondern einfach nur den Lichteinfall. Und trotzdem hast du da drinnen in diesem dunklen Raum auf einmal Licht und auf einmal ein Bild, das du von draußen kennst.
Ja, das Licht ist nicht das Faszinierende, sondern tatsächlich das Bild, das
richtig.
Da durch dieses mini, mini, mini kleine Loch durchgeht.
Richtig.
Also es ist natürlich ein physikalischer Prozess, der erklärbar ist, aber
es ist schon faszinierend.
Es ist schon faszinierend.
Und für Filmschaffende ist das natürlich sehr, sehr logisch, dieses Kamerathema, und dass das Kamera Obscura und Filmproduzentinnen, das passt schon wirklich sehr gut zusammen. Der Lukas hat das aber so auch nochmal sehr, sehr schön erklärt, und er hat gesagt, für ihn ist das eine super Metapher fürs Weinmachen. Ich habe gedacht, okay, ja gut, aber wie? Wie meinst du das jetzt? Und zwar hat er gesagt, naja, die Trauben speichern quasi die Information vom ganzen Jahr, speichern das Licht, und dann lest das und bringst es in die Dunkelheit vom Keller und versuchst, dieses Bild des Jahres wieder zu kreieren, so weit wie es halt geht. Ne? Es ist auch vielleicht ein bisschen unschärfer, schaut auch vielleicht ein bisschen anders aus, aber das ist eigentlich eine sehr schöne Analogie, finde ich.
Der Keller als Dunkelkammer,
ja,
also.
Richtig,
sehr schön.
Richtig. Und Finca, der zweite Teil der Finca Obscura des Namens, ist natürlich vom spanischen Grundstück oder Landhaus, wird ja auch sehr gern für landwirtschaftliche Gebäude verwendet.
Ja.
Passt also natürlich perfekt für ein kleines Weingut, was sie da aufbauen. Und damit man die spanisch-deutsche oder argentinisch-österreichische Geschichte perfektioniert, ist das Obscura auch nicht wie im Lateinischen mit C geschrieben, sondern mit einem K. Dann hast du auch noch den kleinen Twist auf dieses obskure, zweifelhafte, unbekannte, was sie als Quereinsteiger ja ein bisschen darstellen. Also ich finde, das ist auch aus Marketing-Sicht einfach sehr, sehr schön überlegt.
Da kann irgendwer Storytelling, wieso bloß? Name,
ja. Ja, das kennen sie schon richtig, richtig gut. Ah ja, ich muss dir übrigens die Flasche noch zeigen.
Ja, bitte.
Here Kontakt. Yes, für unsere Zuhörerinnen auf YouTube, ihr könnt das auch hier jetzt sehen. Alle anderen, schaut euch bitte auch die Folgen auf YouTube an.
Ganz genau, ich erzähle euch jetzt gar nicht, was da drauf ist. Ihr müsst das ausschauen.
Ihr müsst es einfach ausschauen, ja, es sind zwei Autos drauf, die sich gegenseitig quasi kontaktieren.
Die Leute von YouTube schauen, gell? Okay.
Ja, nein, sie müssen nicht YouTube schauen, alles gut. Wer will, der mag, der darf. So, jetzt müssen wir noch kurz zur Zukunft kommen. Und zwar habe ich generell halt mit einer so ein bisschen geredet, wie sie das machen wollen, ob sie beide Vollgas Weingut irgendwann machen wollen, ja, oder filmen trotzdem noch oder wie das ist.
Genau.
Und sie haben gesagt, ja, also aktuell machen schon im Weingut fast alles gemeinsam. Mhm. Der Lukas ist ein bisschen mehr in diesem Keller-Thema drinnen, weil er halt einfach über diesen Weinakademie-Kurs und über seine bisschen Mitarbeiten noch einen Schritt tiefer da drinnen ist. Da ist er noch ein bisschen vielleicht auch nerdiger drinnen, aber sonst alles wirklich gemeinsam. Und das soll einerseits so bleiben, aber auch der Mix aus Filmbusiness und Wein soll tatsächlich so bleiben.
Mhm, cool.
Sie wollen das Weingut schon ein bisschen vergrößern, wann es geht, wann es passt. Aber halt so in Richtung einmal einen eigenen Keller suchen, weil sie sind immer noch beim Toni.
Es war meine Erwartung.
Sie zahlen mittlerweile natürlich ein bisschen Miete, weil sie gesagt haben, es ist eigentlich gar nicht so geil. Sie haben auch gesagt, sie merken schon, es ist halt nicht so lustig, wenn du dann in der stressigen Zeit, weil die ist halt für alle mehr oder weniger zum selben Zeitpunkt,
ja, sicher,
dann auch noch da im Keller herumstehst und die halt gegenseitig irgendwie eher blockierst und da eher auf die Nerven gehst. Also war so dann die Idee einmal so, ja, Keller war schon cool, muss halt passen, müssen halt erst einmal was finden, was wirklich funktioniert.
Genau, also das macht schon Sinn, dass du ein paar Jahre damit wartest, wenn es irgendwie geht, einfach weil das schon ein großer Punkt ist.
Ist ein großer
Punkt. Weil du musst immer schauen, wo du überhaupt was findest. Das ist wiederum in Wien ist ja gar nicht so easy.
Genau. Und bei einer kommt noch dazu, sie träumen also ein bisschen von einem Ort, wo sie das Ganze verbinden können.
Ja.
Also so, wo sie zum Beispiel internationale Drehbuchautorinnen einladen können, um Projekte schreiben zu können, so quasi vielleicht auch die Post-Production für die Filme dort passieren kann und eben im selben Gebäude vielleicht unten wirklich der Weinkeller drinnen ist, wirklich die ganze Produktion drinnen ist, wo du das ja halt so ein bisschen vereinen kannst und so Residency-mäßig vielleicht ein bisschen was machen kannst.
Also sie wollen sie tatsächlich auf Finca Oscura irgendwo hinschwinden.
Ja, ja. Also das wäre schon, also der Lukas hat mit einem Grinsen gesagt, das ist vielleicht ein bisschen eine Utopie,
ja,
aber es wäre schon so halt geil. Ne?
Ah, wir brauchen Utopien, das passt schon.
Richtig, ich finde das auch ganz, ganz wichtig und ich finde auch, du hast das sofort vom geistigen Auge.
100%.
Ich kann mir sofort vorstellen. Also, ich brauche großflächige Fenster da, wo oben dann das ganze Art-Ding ist, wo du wirklich halt in der Sonne auf die Weingärten am besten schauen kannst. Unten der Keller drinnen, irgendwo noch die Dunkelkammer für den Film, also Editing.
Ja, ja.
Und irgendwo der Dunkelkammer für den Wein, also der Keller.
Ja, ich kann mir das schon gut vorstellen.
Ja, ich kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen. Aber das Filmthema wird also auf jeden Fall bleiben. Weil sie haben auch gesagt, und das habe ich sehr spannend gefunden, weil wir es meistens aus einem anderen Blickwinkel hören, sie haben gesagt, im Wein hast du so schnell ein Ergebnis für deine Aktionen, du kriegst so schnell Feedback, weil du machst was im Weingarten und dann kriegst du das am Ende des Jahres direkt als Feedback in die Flaschen. Und bei Filmen dauert das halt oft 6-7 Jahre,
ich kann
bis
immer,
das fertige Ding da
das
ist.
Das ist das allererste Mal,
richtig,
dass wir es aus dieser Richtung hören.
Ich war gesagt,
im Normalfall
das
ist es so, wir haben was weiß ich mache Arbeit, dann kriege ich gleich Feedback drauf und Wein, das ist ein ganzes Jahr oder
ja,
mehr.
Ja, genau.
Und da ist es einfach ein fast zu schnelles Feedback.
Ist so cool.
Faszinierend.
Ist so cool. Der Lukas hat dazu nur gesagt, naja, wir lernen, Zeit ist relativ.
Fair enough, Lukas.
Also ja, sie genießen das, dass im Film noch langsamer oft geht und noch längere Zeitspannen zwischen den unterschiedlichen Projektschritten sind als beim Wein. Also für sie ist das wirklich ein schnelleres Business als der Film. Ja, das war meine Folge über die Finca Obscura. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da noch alles kommt von den zwei.
Ja.
Weil die sind halt richtig on fire, die haben richtig Power. Und jetzt muss ich mir eigentlich einmal die Filme anschauen als nächstes. Also das ist so, mein nächster Schritt ist eigentlich, ich würde jetzt einmal ein Glasl von dem Veltliner trinken.
Während des Filmschauens.
Während ich Film von ihnen anschauen.
Unbedingt. Das ist ein sehr, sehr guter, ein sehr, sehr gutes Ziel. Das klingt doch perfekt.
Yes.
Ich finde also find diese Kombination natürlich so extrem faszinierend. Du hast dieses Kunstschaffen, dieses langfristige Projekte, wie wir jetzt gehört haben, längerfristiger nur als Weinbau. Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite hast du auch dieses langfristige Projektthema. ich kann mir schon gut vorstellen, dass du damit besonders gut umgehen kannst, wenn du aus einem Bereich kommst, wo ohnehin Langfristigkeit nie ein Problem war.
Ja, ja, du musst im Film auch sehr langfristig planen und denken, im Weinbau sowieso.
Und wenn wir uns ehrlich sind, du hast, also wir haben jetzt vorher gerade diskutiert, gut, im Weinbau hast du einfach die Natur, die den Ton absolut vorgibt, aber du hast mit Sicherheit im Filmbusiness auch viel externe Faktoren, die manchmal einfach vorgeben, ob was funktioniert jetzt oder nicht. Also ich glaube, wenn du den Umgang gewohnt bist und dann kurzfristig Lösungen finden auch gewohnt bist, dann hilft dir das mit Sicherheit.
Nee, du bist im Endeffekt bist diesen Stress, den du bei der Lese hast, bist du gewohnt aus dem tatsächlichen, aus der tatsächlichen Filmproduktion, wo du dann wirklich den Film drehst. Mhm. Sobald du drehst, ist halt Feierabend doch.
Genau.
Und dazwischen bist du es halt aber auch mal gewohnt, dass vielleicht nicht so viel zum Tun ist, dass du schauen
Post-Production.
Musst, was kann ich sonst noch alles machen?
Ja, ja. Sicher. Nur Post-Production im Keller oder im
nein, nicht
in
einmal das. Nur Vorarbeit und nur mal schauen, wo kriege ich die ganzen Förderungen her?
Genau.
Wer macht mir das? Ist das umsetzbar?
Funktioniert das Drehbuch so, wie es
genau. ist? Genau. Rennt das überhaupt? Überlegt einmal ein neues Drehbuch und so. Also Wahnsinn. Aber ich habe mit Erna auch geredet und sie haben beide gesagt, ja, es ist halt beides eigentlich ultimativ kreatives Handwerk.
100%.
Und auch dieses Handwerk ist für sie bei beiden halt wichtig. Ne? Mhm,
ja.
Du hast einerseits halt dieses Low Intervention, wirklich selbst handwerkliche Weine zu machen.
Mhm.
Und im Film genauso. Ne? Das ist sehr viel analog, sehr viel in die Richtung von wirklich jetzt noch Filmhandwerk.
Mhm,
weil sie haben auch gesagt, so, also im Kino gibt es das ja auch, dass du Filme hast, die halt wirklich für ein Massenpublikum sind. Das gibt es im Wein auch. Das ist halt dann eher ein industrieller Wein, der muss halt allen schmecken.
Ja.
Andere Weine müssen nicht allen schmecken, andere Filme müssen nicht allen gefallen.
Mhm.
Es ist halt beides eher auf ein sehr spezielles Publikum ausgelegt, aber dafür können sie es halt selber mit voller Leidenschaft und mit der Hand machen.
Sehr schön. Also es klingt auch nach zwei extrem spannenden Menschen.
Voll, definitiv.
Sehr gut, dass wir die Geschichte dazu jetzt einmal in unserem Podcast gehabt haben.
Ja, war Zeit.
Jetzt weiß ich auch, was hinter diesem Namen steckt.
Ja.
Endlich.
Jetzt weißt du, dass das nicht nur ein gutes Branding ist, sondern dass da wirklich was dahinter ist.
So ist es. Vielen, vielen Dank dafür und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Achtung, die Weintipps werden uns beide gleichzeitig schicken, ansonsten ist das Ganze ja keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts und auf YouTube. Wir freuen uns auch sehr über Bewertungen auf den Plattformen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen, Fotos und Koffer. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.